Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Achtung, Achtung, herzlich willkommen in der Clickbait-Abteilung. 27% Rendite. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Rendite pro Jahr darstellen. Diese 27% Rendite waren Realität, nämlich im Zeitraum 2021 bis 2022. Und zwar waren sie zu erzielen mit Uhren. Und darum soll es heute gehen, um den Kunstmarkt. Und wer jetzt abwinkt und sagt, ach okay, dann beschäftige ich mich lieber wieder mit Aktien, das kann durchaus sehr spannend sein. Weil ich aber weiß, dass wir hier heute so ein bisschen unser angestammtes Feld verlassen, werde ich diese Ausgabe auch kompakt gestalten. Ich muss selber lachen darüber. Aber ich werde mir zumindest die Mühe geben. Und es geht auch um Aktien, denn selbstverständlich kann man von der Entwicklung am Kunstmarkt auch mit Aktien profitieren. So, habe ich euch jetzt wieder? Dankeschön, dann lass uns loslegen. So, meine 27% Rendite, quasi mein Clickbait-Titel, ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern wäre Realität für jeden Investor gewesen, der 2021 in den Uhrenmarkt investiert hätte und dann nach einem Jahr Laufzeit wieder verkauft hätte. Das hätte eine Durchschnittsrendite von 27% gegeben, während gleichzeitig der S&P 500 nur 5% gemacht hat. Und auch andere Märkte waren ganz interessant. Zuerst einmal bin ich aber ganz froh, dass ich diese Grafik, die ich hier vor mir habe, nicht schon vor anderthalb Jahren besprochen habe. Damit hätte ich nämlich ziemlich genau das Hoch einer Rallye-Bewegung erwischt. Aufgrund der Corona-Milliarden und Billionen, ihr habt es mitbekommen, die in den Markt geströmt sind, sind praktisch sämtliche Märkte explodiert im Kurs. Aktien, selbstverständlich, aber eben auch viele andere Märkte. Und genau in diesem Zeitraum 21 bis 22 war eben der Corona-Crash noch zu verarbeiten an der Börse, da aber in vielen anderen Märkten vielleicht gar nicht so ein reger, permanenter Handel stattfindet, in Uhren durchaus, wie gesagt, kommen wir gleich drauf, spiegelt sich das dort nicht so wider. Und das ist erstmal das wichtigste Fazit. All diese Sachwerte, Aktien, aber eben auch Weine, Automobile, also Oldtimer, Uhren, Juwelen, Handtaschen, Möbel, Kunst, all das wertet, wenn man es denn richtig zusammenstellt, auf gegenüber Fiat Money, also unserem Geld, mit dem wir tagtäglich bezahlen. Das war in der Vergangenheit so, das wird meines Erachtens auch in der Zukunft so sein. Und ich habe diese Grafik glücklicherweise nicht vor anderthalb Jahren besprochen, denn da hätte ich das Top dieser Rallye-Bewegung ziemlich genau erwischt. Ja, wäre auch da schon interessant gewesen. Meine Güte, wer will nicht das Fünffache der Performance des S&P 500 erzielen? Aber seitdem sind die Kurse eben auch deutlich wieder zurückgekommen. Zumindest mal in diesen Märkten. Im S&P 500 haben wir ja gerade ein neues Allzeithoch gemacht. Das heißt, wir haben hier keine hundertprozentige Korrelation. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Märkte deutlich kleiner sind. Dort gibt es Spekulationsblasen und es gibt eben kein fixes Angebot. Das heißt also, es ist keine Blackbox, aber wann jemand wie viele Uhren auf den Markt gibt, das kann natürlich eine Firma wie Rolex beispielsweise, die hier zwar eine recht schlaue Produktstrategie fährt, aber kann sie natürlich beeinflussen. Und wenn sie diese Preissteigerung sieht, wenn sie die Nachfrage sieht, dann kann sie natürlich auch das Angebot um 10%, 15%, 20% erhöhen und einige werden hier sogar noch sehr viel expansiver gewesen sein. Deswegen ersetzt eine Anlage in solche Sachwerte natürlich nicht die Anlage an der Börse. Das sage ich jetzt einfach mal als Disclaimer, obwohl es den allermeisten ziemlich klar sein wird. Wir beginnen mal mit den Uhren. Ich glaube, das ist für die meisten Ihnen am nächsten. Denn mit Uhren hat man in praktisch allen Zeiten ganz gutes Geld verdient. Das heißt also, wenn wir uns die letzte Dekade anschauen, hier in dieser Grafik wird der Zeitraum 2012 bis 2022 besprochen, dann hat zwar der S&P 500 mit durchschnittlich 12%, das ist natürlich eine überragende Performance, dann hat er zwar die höchste Rendite gehabt, aber auch Uhren waren hier immer noch mit einer durchschnittlichen Performance von 7% und bei Weinen war es ebenso viel. Bei Oldtimern, ja, hier steht zwar Cars, aber versprochen, wer sich jetzt einfach irgendwelche Neuwagen hinstellt, die sind in 10 Jahren dann nicht doppelt so viel wert. Bei Neuwagen, ja, also doppelt so viel wert. Warum? Weil 7% nach 10 Jahren eine Kapitalverdopplung ergibt. Muss man immer dran denken, ist eigentlich gar nicht so wenig. Also mit Weinen war das möglich. Kunst steht hier drin. Da sind dann ja Gemälde, Bildhauerei und so weiter in diesem Oberbegriff mit drin. Ebenfalls 6% in dieser 10-Jahres-Periode. Deutlich schwächer. Und ich denke, das ist etwas, was man hier auch schon mal hervorheben kann, weil es vermutlich noch mehr den Haben-Wollen-Faktor hat bei einigen, aber vielleicht nicht ganz so viel Sinn macht. Also Juwelen sind hier mit einer Durchschnittsrendite in diesem 10-Jahres-Zeitraum, also 2012 bis 2022. Und ich habe für einige Märkte noch ein bisschen weiter zurück recherchieren können. Es kommt in ungefähr auch hin mit der langfristigen Rendite. Also Juwelen stehen hier mit 3%. Und das erscheint mir schon hoch angesetzt zu sein. Das heißt also, man muss sich dann sehr genau auskennen. Das gilt natürlich für alle anderen Märkte auch, insbesondere wenn wir über Kunst sprechen. Also in irgendeine Galerie zu laufen und zu sagen, ich kaufe mir mal querbeet was weg. Und offen gesagt ist das genauso, wie meine Frau und ich das machen, wenn überhaupt in kleinem Rahmen. Aber weil bei uns dann auch im Vordergrund steht, gefällt uns das oder gefällt uns das nicht. Und ein ganz einfacher Tipp, die machen das sehr gerne. Denn daraus erzielt man auch Umsätze. Ich weiß, wenn man so in eine Galerie geht und man hat das noch nie gemacht, dann erwartet man da Leute mit einem weißen Schal, die davor stehen und sagen, erkennen Sie die Dualität des Expressionismus? Der Künstler muss hier gerade in einer ganz, ganz dunklen Phase gewesen sein. Aber vielleicht hat er hier den Lichteswandel von Goethe aus dem Nacken herausgespürt. Also natürlich denkt man manchmal, das könnte ein bisschen affektiert sein. Und das ist es hin und wieder auch. Aber mit denjenigen zu sprechen, die dort in der Galerie arbeiten, das muss nicht unbedingt der Besitzer sein. Die haben die Aufgabe, einen aufzuklären und die sprechen auch ganz offen darüber, was zum Beispiel jetzt gerade aus der Ausstellung verkauft wurde, was interessant ist, wo man sich über den Künstler weiter informieren kann, wenn man Lust dazu hat. Ansonsten geht man doch nur raus und sagt, wo waren die Schnittchen? Aber es ist gar nicht mal so uninteressant. Wir verfahren da, und das gilt im Übrigen auch für meine sehr, sehr, sehr kleine Uhrensammlung nach dem Motto, was gefällt mir? Wenn man es so macht, kann man wenig verlieren, weil man natürlich die immaterielle Rendite einfach in Form des Genusses, das Gemälde oder das, was dort als Kunstwerk steht, zu betrachten. Das gilt auch für Uhren. Das gilt am Ende des Tages natürlich für alle, aber wenn wir über eine Strategie oder für alle Anlagen der Kunst, aber wenn ich da wirklich einen Nutzen draus ziehen möchte in Form einer Rendite, dann muss ich mich investieren. Nicht nur, dann muss ich natürlich investieren, sonst werde ich keine Rendite einfahren, aber da muss ich mich informieren und ich muss mich sehr, sehr gut informieren. Und das wird in den allermeisten Fällen bedeuten, ich muss mich auf die Einschätzung von jemand anders verlassen. Und das gilt letztlich für jede Anlage, aber das gilt insbesondere in diesen Märkten, die eben weniger transparent sind. So, Juwelen, um hier 3% erzielt zu haben. Vergessen wir bitte nicht, mit dem Schmuck ist etwas, was nach wie vor sehr, sehr viel verkauft wird. Nur wenn man mal genau drauf schaut, wie viel Gold ist da denn drin? Das Gefühl, ich hätte eine Form der Geldanlage, wenn ich Schmuck anhäufe, ist ein subjektives, sagen wir es mal so. Denn in den allermeisten Fällen rechtfertigt in Anführungszeichen der Goldgehalt oder von mir aus auch der Diamant oder Brillant an oder in diesem Schmuckstück nicht den Preis. Da ist natürlich die Marge mit drin, da ist am Ende des Tages die Handwerkskunst, das Design, der Markenwert, die Handelsspannen, all das ist damit drin. Das heißt also, wenn man Schmuck jetzt im Vergleich zu einer reinen Goldinvestition setzt oder auch im Vergleich zu vielen anderen Anlageformen setzt, dann ist das keine gute Wertanlage. Aber gut, hier stehen 3%. Wer bin ich, dass ich das bezweifle? Dann haben wir noch Handbags, Handtaschen. Und ich glaube, hier könnte man vielleicht noch Tücher mit reinnehmen. Also allein schon, was diese Vintage-Handtaschen von Hermes an Wertstabilität und Wertsteigerung mitbringen. Also die 5% im Durchschnitt, glaube ich, ohne dass ich tiefer in das Thema eingestiegen bin. Gerade noch mit 1% wird hier der Bereich Furniture, also Möbel genannt. Und ich denke auch, aber überspringen wir den Punkt. Ich glaube, die allermeisten, es gibt so ein paar Klassiker und die werden sicherlich auch ja, ihren Wert irgendwo erhalten. Insbesondere dann, wenn sie nicht mehr gebaut werden oder es vielleicht die Firma gar nicht mehr gibt und, und. Aber auch so ein Möbelstück will erhalten werden. Je mehr man es benutzt, wenn es dann so richtig abgeranzt ist, dann wird auch die beste Wertanlage am Ende des Tages keine mehr sein. So, wenn wir uns den Zeitraum 2021 bis 2022 betrachten, dann sehen wir diesen massiven Liquiditätsschub, der alleine ist aber nicht erklärt. Und die andere Seite der Medaille ist natürlich, jeder hatte Zeit. Ich habe meine, wie gesagt, sehr kleine Uhrenkollektion hinsichtlich der Stückzahl verdoppelt, also von 2 auf 4, in dem Zeitraum. Ich hatte die Zeit. Und dementsprechend, es ist natürlich aus dem Bauch heraus bei vielen das Gefühl, wenn hier gerade, ihr wisst es, Government is spending, Fed is lending, das gleiche galt für die EZB. Außerdem, das kann ja eigentlich nicht so gut sein für unsere Kaufkraft. Da muss doch Inflation kommen. Und sie kam ja dann auch. Und die allermeisten Gegenstände, die man da, dort gekauft hat, hat man dann natürlich gewissermaßen zu einem Dringlichkeitspreis gekauft. Ja, das heißt, die Uhren, die im Jahr 2021 und 2022 gekauft wurden, die sind heute weniger wert. 27% haben wir das bei Uhren gesehen, 17% bei Handtaschen, wobei man nicht mal wusste, wohin man sie richtig ausführen sollte. Wobei im Laufe des Jahres war ja dann wieder geöffnet, egal. Weine 18%, Kunst als Ganzes 14%, praktisch alles. Ja, selbst Juwelen sind im Wert gestiegen in diesem außergewöhnlichen Jahr. Wenn wir uns auf die Kategorien konzentrieren, wo wir wirklich beständige Wertsteigerung sehen möchten, dann sprechen wir also über Uhren, über Oldtimer, über Weine und über Kunst, welches der Begriff, ja, der verästelt sich dann natürlich noch in ganz, ganz viele Unterformen der Kunst, um es mal so auszudrücken. Sehr banal ausgedrückt, aber ich glaube, ihr versteht mich. Wie kann man davon profitieren? Ich rate davon ab, hier sich einzelne Stücke rauszusuchen, es sei denn, und jetzt ein paar Minuten zurückspulen, man beschäftigt sich wirklich intensiv damit oder man hat gar nicht die Absicht, später wieder zu verkaufen. Wenn man sagt, ich suche, welchen Markt sollte ich mir denn raussuchen, um damit anzufangen und wo ist vielleicht noch das höchste Maß an Transparenz und auch der einfachste Marktplatz zu finden, dann würde ich sagen Uhren. Weine ist mittlerweile auch, gibt es auch einige Indizes, die man sich anschauen kann, aber bei Uhren scheint es mir noch ein bisschen einfacher zu sein und man hat natürlich auch nicht die Gefahr, dass man möglicherweise seine Kunst im Eifer des Gefechts selber vernichtet. Also Weine steigen auch nur, das sei an dieser Stelle gesagt, so viel Fachwissen besitze ich, steigen nur im Preis, wenn die Flasche noch voll ist. Allein die Flasche mag im einen oder anderen Fall auch was wert sein, aber wenn sie dann mal geöffnet ist, ja, dann kann man auch seine Kunst genießen. Uhren geben uns in der Art den Vorteil, dass es wahrscheinlich noch am ehesten möglich ist, mit Beträgen, die aber dann schon fünfstellig sein sollten, hier eine kleine Sammlung aufzubauen. Und an dieser Stelle der zweite Disclaimer, dazu gibt es garantiert sehr viel fachkundigere Videos, Podcasts, was auch immer. Wenn ihr Lust habt, dass ich mich dazu mal ein bisschen weiter reinarbeite, dann lade ich gerne jemanden ein, dann schreibt mir das. Wenn ich mir die Indizes anschaue, dann sind die, die ich jetzt gefunden habe, allerdings findet man oft auf den großen Plattformen, an denen Uhren gehandelt werden, die sind schon sehr, sehr Rolex-lastig. Das liegt natürlich daran, dass hier der höchste Umschlag stattfindet. Also in den Top 10 vieler Indizes findet sich die Rolex Datejust 41, sehe ich hier am höchsten gewichtet. Dann eine Rolex Daytona, Rolex GMT Master 2, dann noch eine Datejust, eine Submariner, Marina, eine Oyster, eine Skydweller. Wann kommt denn mal eine andere Marke? Ja, hier habe ich eine, das ist aber, müsste schon Platz 10 sein, eine Gewichtung Omega Speedmaster Professional Moonwatch. Haben wir noch eine andere Marke? Dann kommen Omega, Audemars Piguet und dann haben wir noch eine Patek Philippe. Das Problem an all diesen Marken, wenn wir über Aktien sprechen, ist, die kriegen wir nicht an der Börse. Die Firma Rolex ist in der Hand der Hans-Wilsdorf-Stiftung und hat vermutlich keine Absichten, sich kaufen zu lassen oder an die Börse zu gehen. Die Firma Audemars Piguet ist ebenfalls ein Familienunternehmen und Patek Philippe, ja, ist eine AG in der Schweiz, aber ebenfalls ein Familienunternehmen. Also davon, da lässt sich relativ schwer von profitieren. An dieser Stelle der Hinweis, ich werde, wenn ich es nicht verbaselt habe, dann kommt es nächste Woche, gestern auf dem Erichsen-Kanal, aber über die Uhrenhersteller sprechen, einen insbesondere, die an der Börse notiert sind. Penn, wir haben eine Breguet und so weiter. Das sind alles relativ hochwertige Uhren. Und deswegen ist die Swatch Group natürlich in der Vergangenheit hin und wieder schon als potenzielles Übernahmeziel besprochen worden von LVMH, weil die eben nicht so stark dort sind. Und natürlich sprechen wir hier teilweise über den Zweitmarkt. Das heißt, der unverbindliche Verkaufspreis solcher Uhren ist ja oft nur etwas, was man, das sieht man dann im Schaufenster. Aber versuch mal, selbst jetzt in diesen Zeiten, obwohl der Uhrenmarkt von seinem Top im Frühjahr 2022 um rund 30-40% zurückgekommen ist hinsichtlich der Preise, dann sprechen wir natürlich über die Handelspreise. Also wer jetzt hingeht und sagt im Laden, ich hätte gern die Rolex zu diesem und jenem Preis, der wird sie halt einfach nicht bekommen. Das ist natürlich Teil der Strategie, diese Knappheit. Und die Preise, die dann bezahlt werden, sind die Preise auf den entsprechenden Uhrenbörsen.
29% of collectors reported paying more than retail price for their most recent pre-owned watch, according to a report from Boston Consulting Group.
Ich denke, sowas wird seltener über eBay verkauft, aber selbst das soll vorkommen. Und das ist also letztlich kein nichts, wovon ich profitieren kann. Es sei denn, ich habe einen netten Konzessionär, der mir eine Rolex-Uhr nach der anderen verkauft. Aber wenn der merkt, dass ich die wieder verkaufe am nächsten Tag, dann wird er mir vermutlich keine zweite geben. Also ja, das ist dann auch relativ viel Mühe, so eine Beziehung aufzubauen. Und von daher ist ein eigenes Geschäft. An der Börse davon zu profitieren, ist meines Erachtens, ja, ich habe es wie gesagt im Video besprochen, ich möchte heute nicht zu viele Dinge schon vorwegnehmen. Was man natürlich, wenn wir über den Kunstmarkt als Ganzes sprechen, was man dann bis, ich glaube, 2019 hätte noch mitgeben können, ist ja diejenigen, die regelmäßig mit solchen Kunstwerken aller Art zu handeln, die einfach zu kaufen. Da gab es die Firma Sotheby's und das war in der Vergangenheit, war Sotheby's die Aktie sogar ein ganz guter Indikator dafür, ob wir auf eine Rezession zusteuern oder nicht oder ob wir einen Hoch haben. Weil natürlich, klar, der Umschlag an solchen Börsen, der ist natürlich höher, wenn die Nachfrage da ist. Die allermeisten, die dann Kunstwerke aus ihrem Familienbesitz oder aus ihrem Bestand verkaufen müssen, die tun das nicht, weil sie jetzt einfach Kohle brauchen für den nächsten Sportwagen, sondern weil sie auch ein gewisses Gefühl dafür haben, wann sind gerade gut zu erzielende Preise, wann nicht. Also es war ganz interessant, es gab einige Korrelationen rund um die Sotheby's-Aktie. Die hat nur blöderweise ein französischer Milliardär gekauft.
Franco-Israeli Telecoms Magnate Patrick Drahi made a surprise move into the art world, snapping up Sotheby's in a deal worth 3.27 billion euros, marking the auction house's return to private ownership after 31 years.
Die haben wir also nicht mehr. Und nach meiner kurzen Recherche, das gebe ich zu, haben wir fast keine Möglichkeit mehr, außer wenn wir über die Aktien sprechen, die ich, wie gesagt, gestern im Video genannt habe oder vorgestellt habe, das war jetzt keine Kaufempfehlung, fast nichts mehr an der Börse. Es gab mal den Versuch eines Uhrenhändlers, glaube ich, an der Börse glücklich zu werden. Das ist aber schon in der IPO-Phase gescheitert. Und damit jetzt keiner sagen kann, ich hätte gar nicht nachgeguckt, ja, es gibt noch eine Firma, die heißt auch so Artnet. Das ist auch eine Kunstbörse, aber Vorsicht. Die hat eine Marktkapitalisierung von knappen 31 Millionen Euro. Ist also ein Winzling. Kurze Ganz kurzer Blick drauf hat mir gezeigt, dass die Firma keine Gewinne schreibt. Ich bin logischerweise nicht investiert. Ich plane auch keinen Kauf. Nur, es gibt nicht mehr so viel. Von daher müssten wir uns auf die, wenn man davon profitieren möchte, auf die konzentrieren, die grundsätzlich mal in einer Phase, in der mehr Geld auch in Luxus fließt, die davon profitieren. Und natürlich kommen wir da zu den großen Unternehmen, die ihr auch schon kennt. Also wenn wir die größten Hersteller nehmen, ja, aktuell, dann haben wir sicherlich eine Richemont, wir haben eine LVMH, wir haben eine Swatch Group, also hinter, wobei Swatch Group, da sind Omega drin, Blancpain, Richemont ist einigermaßen stark noch mit Cartier, wie heißen die? GG Le Coultre, sollte ich eigentlich wissen, von denen habe ich nämlich eine Uhr. Soll ich das eigentlich noch offenlegen jetzt, was ich für Uhren habe? Nee, das Modell sage ich jetzt nicht. Das ist dann auch, nicht, dass es zu privat wäre, aber ich möchte bitteschön nicht, dass jemand, der sich hier explizit nicht als Experte bezeichnet, dass man von denen dann die Uhren nachkauft. Also ich habe eine GG Le Coultre, ich habe eine Rolex, ich habe eine Uhr von Omega und oh, das Allerschlimmste, ich glaube, ich habe eine Uhr wie diese Fußballer von jetzt ehrlich, jetzt muss ich kurz die Uhr googeln, weil ich habe gesehen, wie Thomas Tuchel nach einem Sieg von Paris Saint-Germain, wieso, wenn ihr jetzt sagt, das ist die Recherche gewesen, es war ja eben keine Recherche, wie er sie hochgehalten hat, die haben sonst nur so Motzuhren. Oh, ich kriege es nicht raus, Thomas Tuchel. Er hat sie hochgehalten und da, ah ja, jetzt sehe ich es. Oh ja, tatsächlich. Also ich habe noch eine Hublot. Ja, guckt sie euch selber an. Mann, jetzt sage ich sie doch. Die hat mir einfach gefallen mit dem Kautschukband und so weiter. Es ist keine Empfehlung und ich glaube, Hublot sind auch so Fußballeruhren, die werden wahrscheinlich nicht im Preis steigen. Und wenn ihr jetzt Fußballer, berühmte Fußballer oder berühmte Trainer googelt, auch das ist nach meiner Recherche, die jetzt ungefähr 2 Jahre alt ist, auch das ist nicht der beste Weg, um die Uhren zu finden, die dann im Wert steigen. Ja? Mann, 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 da redet sich hier jemand um Kopf und Kragen. Aber das sind meine Uhren und dann habe ich noch 1, 2 mehr und das war's schon. Wenn wir uns die großen Marken, bei denen war ich ja gerade, anschauen, dann ist sicherlich am schwächsten aufgestellt eine LVMH. Irgendwann kann mir mal jemand schreiben, ob er es mag, wenn ich LVMH oder LVMH Asch sage. Die haben Tag Heuer, meine ich. Ja, Hublot müsste denen auch gehören. Zenit, Bulgari. Aber Vorsicht, das ist hier auch, ich habe selber, als ich ChatGPT benutzt habe, hat mir ChatGPT gesagt, Rolex sei ein Teil der Swatch Group. Und da habe ich dem ChatGPT gesagt, der ist ja da schmerzlos. Oder es ist schmerzlos. Rolex gehört doch der Hans-Wilsdorf-Stiftung. Und er hat gesagt, ja, stimmt. Und ist auch nicht börsennotiert. Ja, okay. Also Vorsicht mit Wahrheit in Large Language Models. So, ich bin ein bisschen abgeschweift, weiß ich. Aber was ich damit als Fazit gerne auf den Weg geben möchte, man muss sich sehr gut auskennen, um mit Kunst Geld zu verdienen. Grundsätzlich mal ist breit aufgestellt der Kunstmarkt einer, der ganz anständig rentiert. Aber es hat natürlich ganz wesentliche Nachteile gegenüber einer Investition in Aktien oder in ETFs. Schlicht und einfach, weil das Handelsvolumen deutlich geringer ist und weil es für mich ohne das entsprechende Wissen schwieriger ist, hier eine kuratierte Sammlung aufzubauen, die dann auch tatsächlich hier diese durchschnittliche Rendite erzielt. Und es mag den einen oder anderen geschlossenen Fonds geben, ja, müsste eigentlich geschlossen sein, wenn überhaupt, aber hier ist das Ganze dann mit Nebenkosten verbunden. Wenn es so einen gibt und der hat eine 10-jährige Erfolgsbilanz nach Kosten, die dann hinsichtlich der Rendite dem entspricht, was ich hier gerade genannt habe, ist das was anderes. Dem bin ich jetzt aber auf die Schnelle nicht begegnet. So, dazu gibt es sicherlich Rückmeldungen. Freue ich mich drauf und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, falls noch nicht geschehen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.